Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 66 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, immer noch Chefredakteurin von Beck Aktuell, und wir zeichnen auf in dieser Woche am Donnerstag, den 18. September um 14 Uhr. Und in dieser Woche, krasse Kombi, das ist echt selten, ist bei mir der liebe Kollege Max. Hello.
Ja, hallo. Ich bin auch ein bisschen irritiert fast, dass wir uns jetzt mal hier in diesem Format treffen. Wir arbeiten zwar täglich zusammen, aber Podcasten tun wir selten. Ne? Aber
du musst
wenn
dich
der Henrik
noch
in Israel weilt. Ja, ich stelle mich natürlich trotzdem vor. Ich bin Maximilian Amos und Volljurist und außerdem auch noch Redakteur bei Beck Aktuell.
Genau, und du sagst es gerade schon, du musst hier einspringen diese Woche, weil der liebe Henrik in Israel weilt. Und das ist die perfekte Überleitung für unsere Themen. Israel hat seine Bodenoffensive auf Gaza-Stadt begonnen, während nun auch die UN dem Land einen Völkermord vorwirft. Da trifft es sich gut, dass Henrik direkt aus Israel erzählen kann. In Deutschland will die Bundesregierung das Bürgergeld reformieren. Ob und welche Grenzen da das Bundesverfassungsgericht mit dem Existenzminimum zieht, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Annalena Meyer. Eine neue Studie zeigt, dass die Anwaltschaft in großen Wirtschaftskanzleien nicht nur sehr homogen, sondern auch sehr elitär ist. Wir schauen näher drauf. Und außerdem stehen die Termine fest für die Verfassungsrichterwahl. Die Ex-Verfassungsrichterin Susanne Bär hat einen neuen Job und der Data Act ist in Kraft getreten.
Die große weite Welt.
Henrik, Israel hat mit der Erstürmung von Gaza City begonnen und du bist vor Ort. Wo bist du eigentlich genau und ist es ein Zufall, dass du vor Ort bist?
Ja, ich bin jetzt im Moment gerade in Tel Aviv. Ich bin hier mit einer Delegation von Professoren und Anwälten aus Belgien, Holland, Österreich, Deutschland, USA und Australien. Und das Ganze auf Einladung einer NGO, die ist spendenfinanziert, nennt sich IPA. Das ist die European Israel Press Association. Ja, und wir sind hier, um über Völkerrecht und humanitäres Völkerrecht zu sprechen. Es gibt wirklich zahllose Vorträge. Wir haben hier wirklich jeden Tag 12 Stunden Programm. Unter anderem haben wir mit dem Supreme Court Richter gesprochen, mit Anwälten der IDF, also der israelischen Armee, der Israeli Defense Force, Hinterbliebenen und auch Opfern der Attacken vom 7. Oktober. Wir gehen alle möglichen Fragen durch. Wie blickt Israel auf die Rechtslage im Gazastreifen? Wie funktionieren Rechtsmittel gegenüber Rechtsverstößen der IDF? Welche praktischen Probleme ergeben sich im Gazastreifen? Warum sind da keine Journalisten und so weiter und so fort? Aber unterm Strich muss ich tatsächlich sagen, auf deine Frage, ja, das ist Zufall, ich bin hier nicht der Paul Ronsheimer.
Wie ist denn die Stimmung in Israel?
Ja, der Krieg ist sehr präsent, das dürfte niemanden wundern. Wir waren im ganzen Land unterwegs, unter anderem in Sderot, das ist also 2 Kilometer von der Gaza-Grenze entfernt. Da hört man dann also auch den Geschützdonner der israelischen Artillerie und sieht die Rauchwolken. Und das war direkt am Tag, bevor die Offensive in Gaza City begonnen hat. Es sind überall transparente und gelbe Flaggen und Mahnmale für die Geiseln und Opfer. Man muss ja auch immer bereit sein für Raketenalarm. In Sderot zum Beispiel hat man 15 Sekunden, da ist die Anweisung, dann bitte einfach auf den Boden legen und hoffen. Und ja, in Jerusalem hat man ein bisschen mehr Zeit und da stellt man sich dann an die Wand. Und das ist tatsächlich auch passiert. Ich habe dann ein kleines Video gemacht. Und ja, es wird hier viel gestritten. Also es gibt natürlich auch in Israel immer noch Linke. Es gibt enttäuschte Linke, also enttäuscht von den Palästinensern. Es gibt aber natürlich auch aufgebrachte Rechte. Ich habe in Jerusalem im jüdischen Viertel Plakate gesehen. Da stand dann also sowas drin wie Make Gaza Jewish Again und sowas. Das ist schon so. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, Charlie Kirk wird hier wirklich als Held verehrt.
Weil?
Ja, weil der einfach eine sehr pro-israelische Position vertreten hat. Und der ist jetzt für die natürlich ein wahnsinniger Verlust.
Das reicht dann schon. Okay. Also ist das jetzt ein krasser Märtyrer?
Ja, Märtyrer würde ich jetzt den Begriff nicht verwenden. Die Israelis pflegen ja nicht die Kultur derjenigen, die da gegen sie kämpfen. Aber es ist schon so, dass Charlie Kirk hier ein Symbol ist, was für die untergegangen sind. Und die verehren den in einem Atemzug mit den Hostages tatsächlich. Also wir haben da gesehen, dass da, wo also für die Hostages Bilder aufgestellt werden, jetzt auch Bilder von Charlie Kirk zu sehen waren.
Während du da warst, hat aber jetzt der UN-Menschenrechtsrat Israel einen Genozid vorgeworfen. Sie sind jetzt wahrlich nicht die Ersten damit. Ist das Thema?
Ja, also darum drehte sich jetzt keine eigene Veranstaltung. Das ist ja eine unabhängige Untersuchungskommission, die diesen Vorwurf erhoben hat und sagte, 4 der 5 in den entsprechenden UN-Konventionen erwähnten Tatbestände seien erfüllt. Es sind 3 Leute, die das machen. Wir verlinken euch den Bericht natürlich in den Shownotes. Ich kann jetzt hier nicht die Vertreter verschiedener Organisationen, auch der IDF und des Staates Israels, zitieren, weil das alles hier unter Chatham House Rules war, also nicht zitierfähig. Aber wir waren eine sehr diverse Gruppe, die auch sehr viel gestritten hat mit den Leuten, die vorgetragen haben, aber auch untereinander. Aber es scheint einen Konsens zu geben, dass es immerhin einen UN-Bias gibt, der sich über viele Aspekte erstreckt, auch auf Fragen der Blockade und der Vorwürfe des Aushungerns. Und ich habe hier Rosa Friedman um ein Interview gebeten. Sie ist Juraprofessorin von der Uni Reading in England und die war für die UN tätig und hat sich intensiv mit dem Thema des UN-Bias beschäftigt.
Rosa, when we were sitting together and the UN Human Rights Council's genocide resolution was published, you immediately said that the part about genocide was shaky. Why?
When you read the report, rather than the headline that says Israel commits genocide, the report says there are reasonable grounds for suspecting that Israel commits genocide, which was an argument put forward by South Africa in the International Court of Justice. And when you look at the footnotes to support this reasonable grounds argument, the footnotes are to the arguments made by South Africa at the International Court of Justice. The commissioners have not undertaken any new research. They have not visited Gaza. And so this report really is based on second or even third hand supposed evidence.
You also mentioned that the commission members have all resigned. Why is that important?
Two of the three commissioners have indicated that they've retired. And one, Miloun Kotari, has indicated that he would be open to being reappointed. Now, it's important because this commission was set up in 2021 as an open-ended commission, the first ever open-ended commission, not for a particular 1 year or 3 year or even one thematic event. And the three commissioners that were appointed were seen as rather controversial, particularly Navi Pillay, the former High Commissioner for Human Rights from South Africa, who'd had accusations of serious anti-Israel bias against her for many years, and Miloun Kotari, who I mentioned before, who's actually had serious accusations of anti-Semitism, using anti-Semitic tropes when talking about Israel, and calling for Israel as the only country in the world to be expelled from the United Nations. Now, bearing in mind, not calling for North Korea to be expelled, not calling for Iran to be expelled, only Israel. There's been an awful lot of scrutiny of the commissioners subsequent to what's happened in America with Trump putting sanctions on to Karim Khan, the prosecutor from the International Criminal Court. And there has been some speculation that perhaps the commissioners resigned before becoming sanctioned themselves, particularly when you look to see that some of them have family members in America and the difficulties that such sanctions would bring about. I'm not into bullying. I don't think that we should be politicizing appointments in that way. So it's only speculation. I don't know that for sure.
You accused the UN and the Human Rights Council, especially, of placing a disproportionate focus on Israel. Why would UN institutions do that? What are the reasons for that?
Ever since the UN was created in 1945, there's been a disproportionate focus on Israel, even though Israel wasn't a state at that time. Early meetings of the UN Security Council, where there was supposed to be this resolution to divide Israel and Palestine, were heavily politicized by the Arab countries that existed at that time, starting with Egypt. And since that moment, and since the moment where the mandate ran out and Israel declared a state, the UN has been used by countries seeking to delegitimize it and to deny its existence. They were supported by Russia during the Cold War. More recently, within the human rights bodies, there's been excessive scrutiny of Israel. We're not just talking about a bit of bias. At times, you know, a quarter of resolutions will be on Israel, and then there'll be none on, say, China and their human rights abuses. There are some reasons why UN bodies are politicized in this way, and it's because Israel is protected at the Security Council by the United States and the UK. And that means that there's a deadlock. The Security Council is the only body that can take action. Enforcement action, sanctions, no-fly zones, peacekeeping operations. All the other bodies, the General Assembly, the Human Rights Council and others, they can make declarations. They can say what they think, but they can't act. Even the International Court of Justice can't act. You can't send the bailiffs round to a country. You can't put a country into prison. So even an international court's judgment is not actually enforceable in the way that it is in national law. And so what we see is, first of all, a huge anti-Israel bias, which can only be anti-Semitic. And if we think that all countries in the world at some point have persecuted Jews, killed Jews, thrown Jews out the country, anti-Semitism is coded into their DNA. But the second part is because these countries, who are very powerful, are completely impotent because of the veto power at the Security Council. They throw tantrums and try and bring Israel up in any other forum in order to try and keep the matter on the table.
Do you have any idea how to counteract these mechanisms?
Well, the first is that without domestic pressure on governments to vote against these kind of biased and politicized resolutions and things like that, the governments will just vote for them because it's easier in the world of diplomacy to take the path of least resistance. And what we see is that when domestic populations put pressure on their governments to act in a certain way and say to the government, we're looking at what you're doing at the UN. So, for example, South Africa voted for LGBT rights because the domestic population said, LGBT rights are in our constitution. How can you vote against them? So domestic pressure on governments is important and scrutiny of what they're doing. But the second thing is really about standing up for Israel, not saying everything that Israel does is right. Far from it. No state has a perfect human rights record, and particularly no state that's in perpetual conflict. But countering the narrative that Israel doesn't have the right to exist, that Israel doesn't have the right to be in the family of nations. Essentially, what that's saying is that all people in the world deserve their own homeland, except for the Jews, and that is anti-Semitic. So it's about finding the right mechanisms to say we need to hold Israel to account for human rights abuses without treating Israel so differently to other countries that we're essentially being anti-Semites.
Rosa, thank you so much for your time.
Ja, also Frau Friedman weist also darauf hin, dass die Kommissionsmitglieder vor ihrer Berufung schon Behauptungen zu Kriegsverbrechen durch Israel aufgestellt hatten. Und insbesondere das Kommissionsmitglied Milon Kotari ist dadurch aufgefallen. Der hat also dann gesagt, die jüdische Lobby würde die sozialen Medien kontrollieren und dergleichen mehr. Und das ist so ein bisschen der rote Faden bei sämtlicher UN-Kritik, die man sich hier anhören kann, dass viele methodische Mängel da einfach sind. Ja, also da wird nicht empirisch nachgezählt, da wird nicht direkt nachgeguckt und es gibt auch keinen Falsifizierungsprozess. Es gibt Zahlen, die in öffentlichen UN-Datenbanken auftauchen, die sogar von der UN selbst schon revidiert wurden oder die starker Kritik ausgesetzt sind. Es gibt aber keinerlei Prozess, wie das revidiert werden kann. Und so ein bisschen ist das hier eben auch der Fall. Der Vorwurf des Völkermords wurde hier vor allen Dingen belegt, das kann man in den Fußnoten sich anschauen, durch die Vorwürfe von Südafrika im Verfahren vor dem EGH. Und das ist natürlich kann man das sagen, gut, Südafrika sagt das ja immerhin, aber es sind halt Vorwürfe. Das ist also so, als würde man zur Faktenbasis eine Anklageschrift eines SDAs heranziehen. Und insofern gibt es da methodische Mängel und vor allem, das kann ich von der Stimmung hier berichten, ein enormes Misstrauen gegenüber den Vereinten Nationen und ihren Institutionen.
Also du gibst uns jetzt natürlich dann, wenn wir mal in dem Bild bleiben wollen, nur den Blick des Angeklagten wieder, also des Angeklagten Israels. Und man muss ja schon auch sagen, dass jetzt der UN-Menschenrechtsrat nicht alleine ist mit dieser Einschätzung. Aber natürlich wollen wir uns darin jetzt gar nicht verfusseln, sondern etwas eine Stufe höher gefragt. Wie blickt man denn in Israel eigentlich insgesamt auf das Völkerrecht?
Ja, also diese Frage ist sehr, wird immer sehr ambivalent gesehen. Also natürlich gibt es eine öffentliche staatliche Position und da sagt man natürlich, wir halten uns ans Völkerrecht und argumentiert ja auch. Man argumentiert weiterhin gegenüber EGH, ISDGH und argumentiert auch auf Basis des Rechts. Wir haben aber ja auch mit Praktikern gesprochen, also sowohl mit Anwälten aus dem des Staates, also es gibt hier einen interessanten Instanzenzug, der sich nur und unabhängig von der Regierung mit Rechtsverstößen der IDF, also der israelischen Armee, beschäftigt. Und unterm Strich kann man sagen, es gibt Respekt gegenüber internationalem Recht, aber man sieht sich politisch legitimiert, Rechtsverstöße gelegentlich hinzunehmen.
Also zu Beispiel, begehen.
Ja, also Rechtsverstöße zu begehen. Also ich nehme als Beispiel die Besetzung von Nachbarstaaten wie Syrien und Libanon. Wir waren auf den Golanhöhen, die ja auch nach internationalem Recht rechtswidrig besetzt sind und haben uns anschauen können, wie da die Grenzverläufe sind, wie nah eigentlich das Geschehen in diesen anderen Staaten ist. Und dazu muss man wissen, und das kann man in so einem Podcast natürlich jetzt nicht mal eben so machen, aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und sich vor allen Dingen die Asymmetrie der Kriegsführung vor Augen halten. Was meine ich damit? Es geht ja nicht darum, dass Syrien und Israel und Libanon und Israel die ganze Zeit hier im Krieg sind. Das sind sie nicht. Was passiert ist, dass in verschiedenen Staaten und auch in Gaza terroristische, dschihadistische Einheiten tätig sind, die wie ein eigenständiger Staat handeln und eine eigenständige staatliche Struktur haben und eine Armee vor allen Dingen. Das ist Hezbollah, das ist Hamas, das sind die Houthi im Jemen. Und das, so ist das Sentiment hier, das spricht keiner so direkt aus, aber wird von der internationalen Rechtsordnung, vor allen Dingen auch von der kritischen Öffentlichkeit nicht ausreichend realisiert. Man muss sich vor Augen führen, seit dem 7. Oktober ist dieses Land traumatisiert. Die haben vor Augen, dass sowas, also ein Einmarschieren, nicht bloß Raketen, sondern ein Einmarschieren mit einer Armee über die Grenze jederzeit wieder passieren kann. Und dann gibt es da dann eben Entscheidungen, wo sie sagen, so, wir besetzen einfach hier das Grenzgebiet, weil wir einfach keinen Bock haben, dass uns hier eine Überraschung droht. Das ist jetzt sehr grob wiedergegeben. Das ist auch nicht die offizielle Position Israels, die ich jetzt hier wiedergebe. Aber das ist das, was durchschimmert und was ich hier so wahrnehme als, ja, als eine Delle im sonst guten Verhältnis zum Völkerrecht. Aber wie gesagt, richtig ist auch, Israel argumentiert nach wie vor auf Rechtsbasis. Sie halten die Rule of Law hoch. Sie haben ja auch einen eigenen Mechanismus, wie gesagt, für IDF-Rechtsverstöße, bei dem es zu riesigen politischen Streit übrigens gerade jetzt kommt. Wer Lust hat, das nachzugucken, der Attorney General ist gerade im tiefen Clinch mit der Benjamin Netanyahu-Regierung, wie ja auch die Armeeführung sogar mit der Netanyahu-Regierung im Clinch liegt. Also hier wird sehr viel gestritten.
In dem Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof gab es ja Streitigkeiten um die Zuständigkeit. Also wir erinnern uns, Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant unter anderem, auch gegen hochrangige Hamas-Mitglieder, die, glaube ich, fast alle schon tot sind mittlerweile. Aber es gibt ja immer die Frage, ist der ISDGH überhaupt zuständig für Israel? Das wird jetzt auch nochmal überprüft, muss man sagen. Da hat Israel ja jetzt auch schon einen zwischenzeitlichen Erfolg errungen. Aber da gibt es ja immer dieses Argument, naja, der ISDGH ist quasi sekundär zuständig, weil Israel im eigenen Land seinen Job nicht macht und da keine Ermittlungen aufnimmt. Wie wird das denn im Land gesehen?
Genau, das ist die Komplementarität dieses ganzen Verfahrens. Der ISDGH, übrigens auch das Weltrechtsprinzip, wonach also jeder Staat bestimmte Rechtsverstöße im Völkerrecht überall anklagen kann, ohne jede Verbindung. Im Englischen Universal Jurisdiction Principle, das ist auch hier ein Riesenthema. Das ist tatsächlich für Israel ein erhebliches Thema, weil es natürlich auch, und darum geht es ja zum Strich immer auch um die Reputation geht und um die Stimmung auf der ganzen Welt. Es wird hier immer betont, dass Hamas größtes Ziel und dass Israel das Ziel aller iranischen Proxys ist, die Stimmung der Weltgemeinschaft zulasten Israels zu kippen. Und da sagen die natürlich, das ist ein Problem, wenn der ISDGH tätig wird, obwohl wir doch ein funktionierendes Rechtssystem haben und obwohl die israelische Geschichte reich ist an Beispielen, wo die Minister und die Regierungsführung des eigenen Landes sozusagen in die strafrechtliche Verfolgung geraten ist. Übrigens teilweise auch auf Betreiben von arabischen Anzeigerstattern sozusagen. Das heißt also, es gibt hier einen Track Record einer funktionierenden Justiz und die sagen, das muss doch eigentlich zeigen, dass wir durchaus in der Lage sind, das zu tun und dass wir es noch nicht und derzeit nicht tun, reicht als Beleg nicht aus, dass der ISDGH hier tätig werden muss. Und hinzu kommt noch ein anderes Argument, dass Israel sich immer zu Unrecht im Fokus der Weltöffentlichkeit sieht. Und man kann ja tatsächlich auch argumentieren, dass es noch ein paar andere Staaten gibt, in denen es solche Probleme gibt. Aber natürlich, das kann man als Whataboutismus abtun. Aber das
danke,
ist
danke, du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Ja, nein, aber es ist und bleibt eine Wahrnehmung und ein Argument. Und ein natürlich für Israel überlebenswichtiges Argument, wenn du überlegst, dass die Existenz Israels letztendlich von dem Goodwill auch der Staatengemeinschaft ein Stück weit abhängt. Und wenn die bröckelt und die bröckelt. Und das ist hier jedem ins Gesicht geschrieben, das wissen die, das sehen die und das erfüllt sie mit großer Sorge über alle politischen Spektren hinweg, dann ist das ein Problem. Und das kann man auch nicht mit dem Argument Whataboutism einfach so beiseite fegen, denn es hat existenzielle Konsequenzen.
Ich glaube, wir brechen an dieser Stelle ab und hoffen, dass du nicht als vollends radikalisierter Pro-Israel-Aktivist zurückkommst, Hendrik. Du bist jetzt so weit durch mit deiner Pressereise.
Ja.
Ich hoffe, du kommst erstmal sicher nach Hause.
Pia, dazu einen Satz noch, weil du das so schön sagst und ich das ja sehr oft höre. Wenn man die Arbeitsthese zulässt, dass es einen internationalen Bias zulasten Israels gibt, wofür es zahllose Belege gibt, dann ist es ein bisschen schwierig, allen, die versuchen, einen objektiven Blick zu gewinnen, sei es auch dadurch, dass sie vor Ort sind, Radikalisierung vorzuwerfen. Das ist ein Problem. Und ich wurde hier oft gefragt, wie ist das eigentlich, wenn du in Deutschland solche Positionen vertrittst, beziehungsweise überhaupt hierher fährst und dir anguckst, was hier passiert? Das finde ich hochproblematisch. Wirklich sehr, sehr problematisch. Denn die Biases, die ich erwähnt hatte und die Rosa Friedman auch erwähnt hatte, die sind ja nicht unbelegt. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Das sind ja Dinge, die belegt sind und wo man sich empirisch hinsetzen kann und gucken kann, wo ist denn da der Fokus? Ich würde nicht behaupten, dass man radikal wird, wenn man hierher geht und sich ein paar Professoren anhört, die was über internationales Recht sagen.
Aber man müsste dann natürlich auch in den Gazastreifen gehen und sich die andere Seite anhören, denn darum geht's ja eigentlich im Wesentlichen. Aber
genau, das will ich doch mal einhaken. Das ist schwierig, wenn man so Brennpunkte dann plötzlich hochwirft. Richtig. Das ist übrigens die einhellige Kritik aller Teilnehmer hier gewesen. Das darf ich, glaube ich, sagen. Israel sollte tatsächlich Journalisten in den Gazastreifen lassen, weil es auch seine eigene Position deutlich verbessern würde. Wir haben hier taktische Karten gesehen vom Gazastreifen. in anderem Zusammenhang, in dem wir sehen konnten, wo waren die Mörserpositionen, wo sind die Tunnel, wo sind die Kommandozentralen. Das Ding sieht aus wie ein pointillistisches Gemälde. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, dort embedded Journalisten reinzulassen. Wir haben dort von israelischer Seite das Argument gehört, man macht das nicht, weil man nicht noch mehr internationale Geiseln riskieren will. Aber dort jemanden reinzulassen zur Beobachtung ist deutlich schwieriger als zum Beispiel im Irakkrieg, wo wir Embedded Journalism gesehen haben, wo dann irgendwelche Journalisten den Kopf aus dem Panzer gestreckt haben und gesagt haben, guck mal, ich bin dabei. Das ist hier nicht so leicht möglich, aber dennoch, wir sind hier alle, glaube ich, der Auffassung gewesen, das ist unbedingt nötig, um eben auch diesen ganzen Anwürfen etwas entgegensetzen zu können. Und ehrlich gesagt, ich wäre gerne auf so eine Exkursion mal gegangen. Ich würde mich aber im Leben nicht an den Gazastreifen trauen. Wirklich nicht. Und wer sich damit beschäftigt, weiß genau warum.
Und auch an dieser Stelle schließen sich die Kreise. Da sind wir doch sehr froh, dass du nicht Paul Ronsheimer bist. Hendrik, komm gut heim.
Mach ich. Bis dann.
Das ganz große Rad.
Jetzt gehen wir rüber nach Deutschland. Die Bundesregierung will und muss sparen. Im Haushalt klafft ein Milliardenloch.
Ja, und die Koalitionspartner sind sich auch noch nicht so ganz einig darüber, wo man eigentlich sparen will. Denn die CDU will ja keine Steuererhöhung, wie du weißt. Und die SPD möchte am liebsten keine Sozialleistungen kürzen. Fragt sich dann, wo kommt das Geld jetzt her? Ja, genau. Mhm. Müssen wir nochmal unterm Sofakissen suchen oder so.
Oder wir gucken einfach nochmal, ob wir beim Bürgergeld was finden.
Genau, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass da beim Bürgergeld ein bisschen die Zügel angezogen werden. Am Mittwoch hat ja Bundeskanzler Friedrich Merz auch mal im Bundestag seinen Willen bekräftigt zu einem Herbst der Reformen, wie es ja jetzt schon seit ein paar Wochen geflügelt heißt.
Ich vermisse noch die Reformen. Der Herbst kommt jetzt, an den Reformen arbeiten die, glaube ich, noch.
Die Entscheidungen, die vor uns liegen, gehen nicht um Details, sondern sie gehen um sehr Grundsätzliches, hat Merz gesagt. Und er wolle das Bürgergeld zu einer neuen Grundsicherung grundlegend ändern. Er hat gesagt, es geht nicht darum, Menschen, die nicht arbeiten können, das Leben noch schwerer zu machen, aber alle, die arbeiten können, sollen dies auch tatsächlich tun, sagt er. Das sei eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. So, und in dieser Diskussion, da erwidern ja viele Kritikerinnen und Kritiker dieser Reformbestrebung oft, dass es sich da gar nicht so viel einsparen lasse, weil wir haben ja das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum und das dürfe man ja schließlich nicht unterschreiten. Dann kommen die Konservativen und wenden dann dagegen ein, dass man doch aber wenigstens jenen, die eben arbeiten könnten, aber schlicht nicht wollten, also diesen Totalverweigerern, wie man sie oft nennt, den Geldhahn ein bisschen weiter zudrehen müsse. Und da stehen sich dann so beide Seiten gegenüber und man fragt sich, was ist denn jetzt eigentlich dran an diesem Argument mit dem Existenzminimum? Was sagt das Grundgesetz dazu? Und weil ich das selber auch nicht so hundertprozentig genau wusste und ja gerne dann einfach schlauere Leute befrage, habe ich mich am Mittwoch mit Annalena Meyer unterhalten. Die ist nicht nur Referendarin, sondern auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für öffentliches Recht und europäisches Sozialrecht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und sie hat auch promoviert zur menschenwürdigen Existenz von Geflüchteten. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Frau Meyer.
Hallo.
Frau Meyer, starten wir mal ganz simpel. Was ist eigentlich das Existenzminimum und woher kommt das überhaupt?
Das Existenzminimum ist im Grunde der Betrag, den ein Mensch mindestens benötigt, um menschenwürdig leben zu können. Dazu gehört dann einmal das körperliche Existenzminimum, also Essen, Kleidung, eine Unterkunft oder auch Gesundheit. Und es gehört auch das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum dazu. Das heißt ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Jeder Mensch hat ein solches Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Das ergibt sich aus der Menschenwürde, also Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip, also Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Wichtig ist hierbei, es handelt sich bei dem Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum um ein echtes Grundrecht und nicht bloß um eine staatliche Pflicht. Wie bei anderen Grundrechten auch, hat das Bundesverfassungsgericht deshalb in mehreren Entscheidungen die Rahmenbedingungen für die Gewährleistung des Existenzminimums festgelegt.
Ja, das Bundesverfassungsgericht, das sagen Sie schon, legt die Rahmenbedingungen fest. Allerdings bestimmt es natürlich auch keine konkrete Höhe. Wie sollte das auch anders gehen? Aber wer legt denn jetzt das Existenzminimum eigentlich konkret fest und wie wird das dann oder wann wird das berechnet? Wann wird das vielleicht auch neu berechnet, wenn die Dinge teurer werden im Leben?
Das macht vor allem die Legislative, weshalb dann natürlich auch politische Prozesse wie aktuell mit reinspielen können. Der Regelbedarf, also das Existenzminimum für alleinstehende Erwachsene, beträgt im Moment im Monat 563 Euro. So steht es in der Anlage zu § 28 SGB 12, also Sozialgesetzbuch 12. Wie kommt man nun auf diesen Betrag? Grundlage ist die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, kurz auch EVS. Das ist eine Befragung des Statistischen Bundesamtes, die alle 5 Jahre durchgeführt wird. Haushalte tragen dafür in Haushaltsbüchern ihre Ausgaben ein, beispielsweise für Lebensmittel, Kleidung oder auch Gesundheitspflege. Für die Berechnung schaut man sich dann die durchschnittlichen Ausgaben der untersten, sprich also der ärmsten 15% dieser Haushalte an. Bei Familien sind das die ärmsten 20%. Von diesen Ausgaben werden dann nochmal Positionen als nicht rege bedarfsrelevant herausgestrichen. Man schaut sich also die Ausgaben der ärmsten 15% an, streicht davon noch Ausgaben raus, die als nicht regelbedarfsrelevant gesehen werden und landet dann beim Regelbedarf. Die Legislative geht beispielsweise davon aus, dass zu einer menschenwürdigen Existenz keine Haustiere gehören, wenn man das so plakativ sagen kann. Dieses Berechnungsverfahren wird durchaus kritisiert, beispielsweise weil die ärmsten 15% der Bevölkerung auf Organisationen wie die Tafel angewiesen sind, das aber nicht berücksichtigt wird, sondern vielmehr eben noch Positionen rausgestrichen werden. Es gibt außerdem Studien, die zeigen, dass sich Menschen im Bürgergeld nicht gesund ernähren können und deshalb einen schlechten Gesundheitszustand haben. Weil diese EVS, diese Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, nur alle 5 Jahre erhoben wird, werden die Leistungen aus dem Regelbedarf zwischen den Erhebungen immer fortgeschrieben. Hierfür orientiert man sich ganz grob gesagt dann an der Preisentwicklung, um auch die Inflation mit einzupreisen.
Okay, okay. Das heißt also, man macht einfach so ein, sozusagen so einen Querschnitt, was gibt die durchschnittliche Bevölkerung aus und guckt sich dann sozusagen den unteren Rand davon an und danach bestimmt man dann, was der Mensch so mindestens zum Leben braucht, so kann man das grob sagen.
Genau, richtig.
Ja. Eine wichtige Rolle in dieser Diskussion nehmen ja auch Menschen ein, die, ich habe es schon gesagt eingangs, zwar arbeiten könnten, aber sich mehr oder minder beharrlich weigern, die sogenannten Totalverweigerer, von denen ja viel die Rede ist. Von wie vielen dieser Totalverweigerer kann man eigentlich ausgehen im gesamten Pool dieser, ich glaube, wir haben momentan rund 3,9 Millionen Arbeitslose. Also wie viel macht das eigentlich wirklich aus, über das da diskutiert wird?
Offizielle Zahlen sind tatsächlich schwierig, weil die Bundesagentur für Arbeit, die dafür zuständig wäre, diese Fälle nicht richtig als eigene Kategorie erhebt. Wenn man deshalb in den Nachrichten nachschaut, gibt es ganz viele verschiedene Zahlen. Dabei sind sich die unterschiedlichen Quellen allerdings einig, diese sogenannten Totalverweigerer machen auf jeden Fall weniger als 1% der Bürgergeldbeziehenden aus. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir derzeit rund 3,9 Millionen erwerbsfähige Bürgergeldbeziehende haben, dann stimmt diese oft noch herumgeisternde Zahl von 100.000 Menschen, die durch Arbeitsverweigerung unsere Sozialsysteme belasten, auf jeden Fall nicht.
Okay, 1% ist natürlich schon tatsächlich geringer, als das immer so die Diskussion suggeriert, glaube ich. Worum es ja dabei dann in der Sache geht, ist ja, diese Leute irgendwie ans Arbeiten zu bekommen, und das könnte man jetzt durch verschiedene Wege erreichen, aber einer davon sind ja eben auch, oder sollen zumindest Sanktionen sein. Und da stellt sich die Frage, da kommen wir ja an den Punkt mit dem Existenzminimum, ist das jetzt wirklich eine absolute Hürde, die man in gar keinem Fall unterschreiten kann, oder geht das im Rahmen von Sanktionen für bestimmte Personengruppen dann doch?
Wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, auch die, die keine SozialrechtlerInnen sind, hat sich das Bundesverfassungsgericht ganz prominent im Jahr 2019 ausführlich mit den Sanktionen und ihrer Verfassungsmäßigkeit beschäftigt. Dabei hat es entschieden, und das ist wichtig für die aktuelle Debatte, Sanktionen können durchaus verfassungsgemäß sein, auch wenn den Leistungsbeziehenden dadurch das Existenzminimum vorenthalten wird. Wichtig ist aber, dass durch die Sanktion nicht repressiv Fehlverhalten geahndet werden darf, sondern dass die Sanktion darauf gerichtet sein muss, Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Ein Punkt, glaube ich, den man bei den aktuellen politischen Debatten schon nochmal betonen muss.
Ja, okay, also das heißt, das soll gerade keine Strafe fürs Nichtarbeiten sein. Da haben Sie natürlich recht, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, immer schwingt das so ein bisschen mit im Diskurs, ne? Das, den Leuten, den muss man jetzt mal auf die Finger hauen, aber gerade darum, sagen Sie, geht's nicht, sondern es kann eigentlich immer nur so einen proaktiven Ansatz haben, dass man Leute irgendwie dann befördert, einen Anstups gibt sozusagen.
Genau, das Ganze liegt begründet im sogenannten Nachranggrundsatz. Die Existenzsicherung ist vorrangig Aufgabe des einzelnen Menschen. Und nur wenn der Mensch nicht in der Lage dazu ist, seine Existenz zu sichern, dann soll eben der Staat eingreifen. Das bedeutet aber auch, dass der Staat die Möglichkeit haben soll, die Menschen dazu zu bewegen, ihre eigene Hilfebedürftigkeit selbst zu beseitigen, indem eben Mitwirkungspflichten auferlegt werden. Und wenn diese Mitwirkungspflichten nicht eingehalten werden, dann soll es die Möglichkeit geben, zu sanktionieren. Welche Anforderungen an die Sanktionen gestellt werden, das hat das Bundesverfassungsgericht 2019 auch nochmal ausbuchstabiert. Und zwar sehr strenge Voraussetzungen an die Verhältnismäßigkeit. Also um eine Sanktion einzuführen, oder auszubauen, muss die Legislative die Eignung, die Erforderlichkeit und die Angemessenheit der Sanktionen sehr ausführlich darlegen. Die meisten haben vielleicht noch im Kopf, dass 2019 das Bundesverfassungsgericht die damaligen Sanktionenregelungen für verfassungswidrig erklärt hat. Damals hat es gesagt, dass Sanktionen von 60% oder mehr verfassungswidrig sind, weil es eben damals keine tragfähigen Erkenntnisse zur Eignung und Erforderlichkeit einer Sanktion in dieser Höhe gab.
Ja, damals gab es keine Erkenntnisse dazu. Ist Ihnen irgendwie Forschung bekannt, die sich mal inzwischen damit beschäftigt hätte, inwiefern solche Sanktionen Wirkungen entfalten? Gibt es da irgendwas aus der Soziologie, was man da heranziehen könnte?
Es gibt tatsächlich eine jüngere, aber sehr spannende Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die zeichnet aber auch eher ein betrübliches Bild, wenn Sie mich fragen. So kommt die Studie zwar zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Leistungsbeziehende eine Beschäftigung aufnehmen, wenn sie sanktioniert werden, also die Mitwirkung steigt. Sie zeigt aber auch, dass dann vor allem niedrig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse aufgenommen werden. Und vor allem zeigt sie verstärkte psychische Belastungen, einen Vertrauensverlust in das System und ganz gravierende Folgen wie fehlende Energieversorgung oder gar der Wohnungsverlust. Die AutorInnen der Studie schlagen deshalb vor, eher niedrigere Leistungsminderungen vorzusehen, also nicht mehr als 30%, und vor allem stärker auf die Verhältnismäßigkeit zu achten. In den Nachrichten sind gerade vor allem hohe Sanktionen teilweise von 100%. Es lässt sich vor diesem Hintergrund auf jeden Fall bezweifeln, ob das das erforderliche Mittel ist, also das mildeste gleich geeignete Mittel, die Mitwirkung der Leistungsbeziehenden tatsächlich zu erreichen.
Das heißt also, wenn man jetzt Leuten alles wegnimmt, ist das nicht unbedingt produktiver, sondern kann eben zu großen sozialen Nachteilen natürlich auch führen und auch vielleicht zu gesellschaftlichen Verwerfungen ein Stück weit. Ne? Bei den Sozialverweigerern geht es ja auch vor allem um die Sanktionen. Insgesamt stellt sich natürlich auch die Frage, die immer diskutiert wird, ist das Bürgergeld, ist das nicht alles ohnehin viel zu viel? Müsste man das nicht irgendwie anders bemessen? Sind auch so ein paar Mythen im Umlauf, was alles da angeblich mitfinanziert würde? Aber mal grundsätzlich, wie eng sind denn so die Vorgaben, die das BFFG in seiner Rechtsprechung dazu zieht? Also Sie hatten es ja auch schon mal angesprochen, das hat ja das so entschieden und hat auch 2010 in seiner Entscheidung gesagt, dass ein transparentes und nachvollziehbares Verfahren nötig wäre, also dass der Gesetzgeber das erklären muss und irgendwie auch nachvollziehbar berechnen muss. Das heißt aber jetzt, wenn ich mir das so durchlese, erstmal natürlich nicht, dass er an ein bestimmtes Verfahren zur Ermittlung gebunden wäre. Also man könnte jetzt theoretisch auch beschließen, wir berechnen das jetzt alles mal ganz anders und legen ein neues Existenzminimum fest, was eigentlich dann faktisch im Endeffekt niedriger liegt als jetzt. Ginge das dann?
Das ist in dem Grundsatz erstmal richtig. Das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht geben kein ein bestimmtes Verfahren vor, was verwendet werden muss, um die existenzsichernden Leistungen zu berechnen. Das bedeutet, wenn man das Bürgergeld jetzt mit einer neuen Grundsicherung, wie es heißt, austauschen möchte, steht dem erstmal nichts entgegen. Auch in diesem Fall müssen dann aber die weiteren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eingehalten werden. Das bedeutet, wir brauchen trotzdem ein nachvollziehbares und transparentes Verfahren, um die Leistungshöhe festzulegen. Und das ist durchaus gar nicht so einfach, denn auch beim jetzigen Verfahren gibt es, wie ich schon angesprochen habe, erhebliche Zweifel daran, ob die Existenz der Menschen gesichert wird, was vor allem darin begründet liegt, dass wir die ärmsten 15-20% als Referenzhaushalte nehmen. Über all dem steht dann noch die zusätzliche Hürde, möchte ich es nicht nennen, weil das zu negativ klingt, aber die zusätzliche Anforderung, dass die Höhe der existenzsichernden Leistungen nicht evident unzureichend sein darf. Wann das erreicht ist, also wann das Bundesverfassungsgericht mit einem Blick feststellt, die Leistungshöhe ist jetzt evident unzureichend, darauf kommt es im Einzelfall an. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass Leistungen evident unzureichend sind, wenn sie niedriger sind, als sie jetzt sind, ist natürlich aber höher.
Ja, also gerade wenn es natürlich auch jetzt schon Kritik daran gibt, dass das möglicherweise alles gar nicht so sachgerecht berechnet wird, ne? Also das heißt, irgendwo gibt es dann schon eine Grenze, wo dann auch das BFFG eine inhaltliche Grenze sozusagen ziehen würde und sagen würde, nee, also lieber Gesetzgeber, das, ihr könnt das zwar anders berechnen, aber also hier ist jetzt sozusagen das Minimum wirklich erreicht, was wir einem Menschen zugestehen wollen. Eine andere Frage über das BFFG und das Grundgesetz hinaus wäre natürlich, gibt es eigentlich Völker- bzw. auch unionsrechtliche Vorgaben, vielleicht auch indirekt, die das Existenzminimum in Deutschland beeinflussen?
Davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Beispielsweise Artikel 26 und 27 der UN-Kinderrechtskonvention. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention, die mit Artikel 3, dem Folterverbot, tatsächlich Vorgaben zur Existenzsicherung macht. Auf unionaler Ebene nur beispielhaft Artikel 34 der Europäischen Grundrechtecharta. Besonders spannend und Deswegen möchte ich das hervorheben, sind aber Artikel 9 und Artikel 11 Absatz 1 des UN-Sozialpaktes. Diese sehen vor, dass alle Menschen das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum haben. Ganz grob zusammengefasst. Mhm. Die Besonderheit hier ist, es gibt einen Ausschuss zum UN-Sozialpakt, der überwacht, ob die Vertragsstaaten wie auch Deutschland diese völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Und dieser Ausschuss hat bereits in den Jahren 2011 und 2018 erhebliche Zweifel daran geäußert, dass die derzeitige Berechnungsmethode die menschenwürdige Existenz absichern kann. Der Ausschuss hat deshalb dem Bundesverfassungsgericht und Deutschland aufgegeben, nochmal zu überprüfen, ob die Berechnungsmethode geeignet ist und gegebenenfalls nachzubessern. Und eventuell müsste sich der Ausschuss mit dieser Frage dann nochmal beschäftigen, denn seit 2023 können Betroffene sogenannte Individualbeschwerden vor dem Ausschuss einreichen. Das bedeutet, wenn sie ihre Rechte verletzt sehen, dann können sie das dem Ausschuss vorlegen. Und wenn der Ausschuss dann darüber entschieden hat, dann müssten das auch deutsche Gerichte berücksichtigen, denn der UN-Sozialpakt ist über Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz auch bei uns zu berücksichtigen.
Okay, das heißt, es hätte dann auch tatsächlich handfeste rechtliche Konsequenzen innerstaatlich, insofern das Gerichte das dann heranziehen müssten, die Entscheidung des Ausschusses.
Genau, richtig.
Okay. Ja, das heißt also summa summarum, nicht nur das Grundgesetz und das BFG, sondern auch die Vereinten Nationen könnten dem Gesetzgeber ein bisschen auf die Finger klopfen bei der Beschränkung von Sozialleistungen. Trotzdem bleibt natürlich ein gewisser Spielraum, den die Politik wohl hat. Trotzdem glaube ich, dass es ein wichtiges Anliegen mal war, das ein bisschen auf juristische, sachliche Füße zu stellen, diese Debatte. Und ja, vielen Dank dafür, dass Sie dabei mitgemacht haben, Frau Meyer.
Vielen Dank für die Einladung.
Überraschung.
Jetzt kommt ein richtig harter Übergang vom Existenzminimum zu den absoluten Eliten. Und zwar zu denen in unserer Bubble. Es geht um Großkanzleien. Und genauer gesagt darum, um die Frage, wer da überhaupt mitmachen darf und warum.
Okay, also ich dachte eigentlich immer, das geht so nach Noten, wer da mitmachen darf. Und man kommt rein, wenn man zweimal VB hat. Aber du willst, glaube ich, ja was anderes hinaus, oder?
Das scheint offenbar nicht das Einzige. Also ich glaube, es ist schon länger so, dass man auch nicht mehr ganz zwei VBs braucht. Aber darauf wollen wir jetzt mal ausnahmsweise gar nicht hinaus. Es soll heute mal nicht um Noten gehen, sondern es geht jetzt darum, dass das Klischee vom elitären Zirkel in den Großkanzleien jetzt mit Zahlen untermauert worden ist. Es gibt eine neue Studie von dem Soziologen Asif Butt von der London School of Economics zusammen mit Juve. Die haben mehr als 3500 Anwältinnen und Anwälte befragt, und zwar aus den 100 umsatzstärksten Kanzleien Deutschlands, und zwar schon 2021. Und in den vergangenen Jahren hat es da offenbar jetzt noch mehr als 50 Interviews zugegeben, und die Ergebnisse von alledem wurden jetzt vorgestellt. Und das Ergebnis lautet, 85% der Anwältinnen und Anwälte aus den umsatzstärksten deutschen Wirtschaftskanzleien stammen aus privilegierten Familien.
Okay, also 85% ist natürlich erstmal relativ viel. Und du sagst privilegierte Familien. Was heißt denn jetzt eigentlich privilegiert?
Laut dieser Studie kämen nur 8% der Anwältinnen und Anwälte aus der Mittelschicht, 7% aus Arbeiterfamilien. Und da kommt jetzt ein Vergleich, den ich auch relativ krass finde, bei Ärztinnen, Geschäftsführern oder höheren Beamten kommen laut der Studie 46% aus der Mittelschicht. Also wenn man sich das anhört, und so sind natürlich dann auch die Überschriften, auch meine gebe ich zu, ausgefallen, dann ist es halt so, dass tatsächlich natürlich ein krasser Unterschied sogar sozusagen zwischen den Anwälten in Wirtschaftskanzleien und anderen Eliteberufen bestehen würde, so was die Herkunft angeht. Allerdings muss man sagen, das fand ich tatsächlich interessant. Shoutout an Götz Kümmerle. Das ist ein Fachjournalistenkollege, der mittlerweile, glaube ich, Kommunikation macht, und der hat mir eine recht ausführliche Nachricht geschickt und gesagt, er hätte doch so seine Zweifel nach meinem kleinen Bericht für Back aktuell, den wir euch natürlich in die Shownotes packen, hat mehrere Unstimmigkeiten in den Grundlagen dieser Studie ausgemacht. Erstens hat er eben darauf hingewiesen, dass es gar keine Quelle für diese Behauptung gäbe, dass in anderen Eliteberufen 46% aus der Mittelschicht kämen. Ich nehme mal an, das könnte man nachholen. Noch interessanter fand ich aber, und darüber bin ich auch gestolpert, wobei ich wirklich weit davon entfernt bin, irgendwas von Soziologie zu verstehen. Aber der Studienmacher klassifiziert nach dem sogenannten EGP-Schema. Also das sortiert soziale Klassen nicht nach Einkommen, sondern nach dem Berufstyp und dem Beschäftigungsstatus. Und da wird es dann womöglich ein bisschen schief, weil er das dann einfach überträgt auf deutsche Begriffe wie Oberschicht, Mittelschicht und Arbeiterklasse. Und deswegen werden zum Beispiel auch Ingenieure oder Journalistinnen oder Lehrer zur Oberschicht gerechnet.
Oh, ich bin Oberschicht. Ist klar, das habe ich eine Podcast-Folge und direkt einen sozialen Aufstieg gemacht.
Oh. War dir das etwa bisher noch nicht klar? Nee. Ich meine, das ist jetzt deswegen ja nicht falsch, sondern so wird einfach das gesamte akademische Milieu zur Oberschicht. dann sind immer noch 85% der Wirtschaftsanwälte aus Akademikerfamilien. Aber das klingt natürlich nicht ganz so geil und nicht ganz so fancy und nicht ganz so elitär wie Oberschicht.
Mhm. Ja, jetzt ist es ja eigentlich, wenn wir gerade so darüber reden, schade, dass du mit Hendrik diese Folge nicht machen kannst, ne? Dann wärt ihr ja unter euch als Juristenkinder, ne? Denn es geht ja darum, auch in dieser Studie, dass es eben nicht nur elitär ist, diese Juristenelite, sondern auch sehr juristisch geprägt von Kindesbeinen an, oder?
Ja, ich möchte jetzt diesen Diss wirklich mal explizit nicht annehmen. Ich kann nichts dafür, dass mein Vater Anwaltsnotar war, muss ich sagen. Und ich bin natürlich auch total froh, dass du als Nicht-Juristenkind jetzt hier die Statistik mal ein bisschen verbesserst, zumindest bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Aber in der Sache ist das richtig. Das fand ich fast noch krasser als die anderen Zahlen. Jeder fünfte Associate hat mindestens einen Elternteil, das Jurist ist. Bei Partnerinnen und Partnern liegt der Anteil sogar bei fast einem Viertel. Also ich finde, das ist tatsächlich eine unfassbare Zahl. Der Soziologe spricht da von Mikroklassenreproduktion. Also nicht nur die Oberschicht oder die Arbeiterschicht, da sind die Begriffe wieder, würden sich vererben, sondern auch konkrete Berufe.
Wenn man es runterbrechen will, wer den Meier Gossner schon in der 8. Klasse im Kinderzimmer stehen hatte, der hat bessere Chancen im juristischen Beruf.
Es geht bestimmt nicht nur um juristische Fachliteratur im Regal, aber es geht natürlich darum, dass man von Anfang an umgeben ist von juristischer Fachsprache und vielleicht auch von den Regeln, die so in unserer Bubble gelten und dass man dann mit einem klaren Vorsprung startet.
Okay, aber das, finde ich, klingt ja jetzt auch erstmal wieder nicht so sonderlich überraschend, oder? Weil die Durchlässigkeit von Bildungs- und sozialen Schichten ist ja so ein generelles Thema, was ja überall diskutiert wird. Und es ist ja jetzt auch nicht fernliegend, dass Kinder von Menschen mit hoher Bildung vielleicht bessere Förderung erhalten, dadurch bessere Noten schreiben, vielleicht sogar auch einen höheren IQ geerbt haben in manchen Fällen. Das ist beeinflusst ja auch den Erfolg ein Stück weit. Also ist es so unplausibel. Ich habe dazu jetzt zumindest keine Studie gefunden, dass wo es mal darum ginge, dass ja die Noten damit zusammenhängen würden oder sowas.
Naja, ich glaube, das ist nicht unplausibel, aber das ändert ja nichts daran, dass wir das natürlich in Deutschland als total selbstverständlich hinnehmen, weil unser System halt wahnsinnig undurchlässig ist. Dabei ist es ja im internationalen Vergleich bekannt, dass es in Deutschland diese mangelnde Durchlässigkeit zwischen sozialen Schichten viel stärker ausgeprägt ist als in anderen Staaten. Und damit ist es auch schon ein größeres Problem als in anderen Staaten.
Jetzt bist du ja Notarstochter, wie du eben schon selber angesprochen hast. Würdest du das denn von dir selber bestätigen?
Also ich muss dazu sagen, meine Eltern waren beide selbst Arbeiterkinder. Das heißt, ich bin jetzt nicht aus so einem total tiefen akademischen Milieu gekommen. Aber es gab wirklich eine Anekdote, die in unserer Familie auch so ein bisschen Kultstatus hat. Deswegen kann ich die durchaus erzählen. Die ist schon so halb öffentlich. Als ich so 6 oder 7 Jahre alt war, ich konnte gerade lesen, sind wir irgendwie mit dem Auto gefahren. Und ich habe dann gefragt, was ist denn eigentlich eine GmbH? Und dann hat mein Vater ungefähr 3 Minuten lang erklärt, was eine GmbH ist. Also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und so weiter. Und dann war so kurz 5 Sekunden Stille. Und dann hat meine Mutter damals gesagt, ich glaube, so genau wollte das Kind das gar nicht wissen. Also ich habe natürlich kein Wort davon verstanden, aber das ist halt eine Selbstverständlichkeit, mit der man aufwächst. Ich finde es ja dann auch immer interessanter, als die Notarstochter zu fragen, ist ja eigentlich jemand zu fragen, der diese Regeln dann eben nicht kennt. Und da gab es vor ein paar Jahren, daran werden sich wahrscheinlich auch nicht alle erinnern, ein ganz tolles Interview von Professor Felix Hanschmann, der ist Professor für Öffentliches Recht mittlerweile an der Bucerius Law School, ausgerechnet an der Elite-Uni. Und der hat, ich glaube, in einem Interview mit Juvis damals, wir packen euch das in die Shownotes, davon erzählt, wie schwierig es ist, sozusagen als Arbeiterkind in dieser Welt anzukommen. Und hat damals gesagt, wenn ich auf so einer Veranstaltung bin, das ist heute immer noch so, und ich gehe zu den Leuten, die das Catering machen oder die Bar, dann fühle ich mich sofort wohl. Ganz sicher. Ich habe das Gefühl, ich kann sofort etwas sagen. Ich treffe den Ton, ich komme sofort ins Gespräch. Alles überhaupt kein Problem. Sobald ich mich wegdrehe und unterhalte mich mit ProfessorInnen, ist das Gefühl wieder da. Also diese Debatte ist nicht neu, die ist auch garantiert nicht beschränkt auf Großkanzleien. Es gab vor ein paar Jahren dazu auch mal eine Untersuchung zur Rechtswissenschaft, packen wir euch auch in die Shownotes. Es ist offenbar ein Riesenproblem, dass es immer noch so groß ist, wie uns diese Studie jetzt zeigen will, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gedacht.
Ja, also ich sehe das Problem auf jeden Fall. Also ich kenne das selber von der Uni damals, da war das schon auch so, dass die Juristenkinder so ein Milieu für sich waren, würde ich sagen. Und man hat sich dann irgendwie, oder ich habe mir dann auch instinktiv, habe ich hinterher mal festgestellt, Leute als Freunde gesucht, die auch nicht aus Juristenfamilien kamen, obwohl ich das gar nicht so vorhatte. Trotzdem bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das so holzschnittartig sehen würde oder nicht doch so ein paar plausible Erklärungsansätze dafür sprechen, dass Leute aus anderen sozialen Schichten dann vielleicht am Ende auch einfach weniger gute Examina schreiben. Wie gesagt, ich habe dazu jetzt nichts gefunden, ob es da irgendwie eine Statistik zu gibt und dass es vielleicht nicht so ist, dass die einfach nur per Habitus irgendwie ausgeschlossen werden oder sich ausgeschlossen fühlen. Aber ich verstehe definitiv das Problem, dass man sich damit unwohl fühlen kann. Nur weiß ich nicht so sehr, ob das jetzt an den Kanzleien liegt oder doch mehr so am sozialen Gefüge an der Uni, also das Problem nicht irgendwo davor stattfindet?
Also ich glaube, es ist vielleicht sogar noch früher, vielleicht ist es sogar schon in der Schule. Im Jurastudium wird es definitiv, glaube ich, nicht besser, weil da schon so eine Art habitueller Status irgendwie einsetzt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass dieses habituelle Gehabe in den Wirtschaftskanzleien besonders ausgeprägt ist, was wahrscheinlich auch an der ansonsten mangelnden Vielfalt liegt. Aber die Grundsteine des Problems, da bin ich total bei, die liegen natürlich nicht erst in der Kanzlei, sondern in der Ausbildung und wahrscheinlich auch schon in der Schule. Denn wenn du halt einfach nicht dieselben Voraussetzungen hast wie Akademikerkinder, die von Anfang an gefördert werden, die wissen, wo sie welche Praktika machen können, wie die Netzwerke funktionieren, die im Zweifel mal eine Vermittlung kriegen, ein bisschen Vitamin B und so. Das entsteht ja alles nicht erst im Job, sondern das entsteht natürlich schon im Studium und wahrscheinlich schon in der Schulzeit. Also wahrscheinlich müsste man auch da schon ansetzen.
Ja, jetzt hast du es schon, glaube ich, eben gesagt, es gibt ja auch mangelnde Vielfalt jenseits der sozialen Herkunft.
Ne?
So ein, es gibt ja auch ein Thema mit Frauen und mit Migrationshintergrund, was auch in dieser Studie berücksichtigt wird.
Ja, da sieht es zu Beginn ein bisschen besser aus, aber das bleibt leider nicht so. Also unter den Associates sind 45% Frauen und etwa 20% Menschen mit Migrationshintergrund laut der Studie. Aber je höher man die Karriereleiter hochgeht, desto homogener wird's auch unter diesen Diversitätsaspekten. Bei Equity-Partnern sind es noch 13% Frauen und rund 10% Frauen mit Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das ist auch noch interessant, diese Menschen mit Migrationshintergrund, die kommen dann tatsächlich eher aus Frankreich als aus der Türkei. Also ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber in der Studie findet sich das sozusagen bei der Quote von Menschen mit Migrationshintergrund in Anführungszeichen, der Anteil von Franzosen und Französinnen genauso hoch ist wie der von Türken und Türkinnen. Das ist natürlich total absurd, wenn man sich anguckt, wie die in der Bevölkerung verteilt sind, diese Anteile. Aber da muss man halt auch wieder sagen, in den Großkanzleien finden sich dann halt in Anführungszeichen die guten Ausländer an. Also insgesamt muss man sagen, soziale Mobilität komplette Fehlanzeige, wenn man dieser Studie glaubt, auch wenn sie vielleicht in mancherlei Hinsicht etwas verfälschend ist, zumindest in der Tonalität durch diese Begrifflichkeiten. Die Welt der Wirtschaftskanzleien scheint jedenfalls praktisch undurchlässig für alles, was nicht homogen ist und nicht ins Schema passt. Dass Thomas Thomas einstellt, wissen wir ja schon länger.
Ja, aber es gibt ja auch noch eine Inhomogenität, die in dieser Studie zur Sprache kommt.
Ja, eine einzige, genau. Thomas und Thomas können sich auch mal streiten, wenn sie nämlich unterschiedlich alt sind offensichtlich. Also da clashen dann die Generationen. Wir kennen das so ein bisschen, es kommen alle Klischees, an denen wahrscheinlich trotzdem viel dran ist. Also Karriere über Präsenz definieren, Disziplin, Loyalität und so weiter. 80-Stunden-Wochen, das war ja so ein bisschen, als ich angefangen habe und in den Job gestartet bin, noch Normalität in den Großkanzleien. Urlaub nur mit BlackBerry in der Hand und ständige Verfügbarkeit. Das ist halt so ein bisschen für Generation X noch Normalität.
BlackBerry, was war das nochmal?
Ich kenne das noch, Max. Ja, tatsächlich, ich hatte sowas mal. Nicht mehr lange, bevor das iPhone kam, aber ich hatte sowas mal. Ja, können wir zum Thema zurückkommen?
Ja, ich wollte sowas immer haben, als ich ein Teenager war, glaube ich.
Weil es Tasten hatte?
Nee, weil das coole Business-Gerät war, mit dem die wichtigen Leute rumgelaufen sind. Das fand
du wolltest also schon als Teenager Business-Sachen machen. Und schon weiß ich, warum du so gut durchs Jurastudium gekommen bist, obwohl du kein Juristenkind bist.
Aber dafür jetzt journalistische Oberschicht.
So, also, ist es klar, es gibt Clash of Cultures, denn die Millennials und die Gen Z wollen natürlich was anderes haben. Denen geht's viel mehr um Work-Life-Balance, um Feedback, um Mentoring, um psychologische Sicherheit. Wichtiges Thema, viele wollen gar keine Führungsposition mehr, also auch nicht Partner werden oder so, sondern eher so Stabilität und sich persönlich weiterentwickeln. Und es knallt natürlich, wenn die ältere Generation immer noch die totale Opferbereitschaft erwartet.
Aber wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter machen unter diese ganze Studie und die Probleme, die auch aufzeigt, was soll man jetzt daraus mitnehmen? Was lernen wir aus der ganzen Sache?
Naja, man muss ja schon sagen, es ist ja jetzt nicht alles so super neu, die Ideen. Es gibt ja schon Initiativen in deutschen Kanzleien. Also es gibt Recruiting-Initiativen für Nicht-Akademikerinnen und Akademiker. Also Baker machen da was, Linklaters, Allen Overy machen was, Osborne Clark. Es gibt seit vielen Jahren Frauennetzwerk und Mentoring-Programme. Also Nur und Taylor Wessing sind da relativ weiter vorne. Es gibt Diversity-Committees und Allies-Programme. Nicht bei allen habe ich jetzt nachgeprüft, ob die immer noch alle vorhanden sind. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie nah die Kanzlei am US-Geschäft dran ist. Aber jedenfalls scheint das ja alles bisher noch nicht so richtig viel zu bringen. Dabei ist es ja kein Shishi. Also auch wenn Diversity jetzt gerade weltweit, ich formuliere es mal freundlich, etwas weniger angesagt ist, macht man sich halt den Talentpool klein, wenn Thomas nur nach Thomas sucht. Das liegt ja auf der Hand. Und man verliert natürlich gute Leute, wenn man keine vernünftige Führungskultur etabliert kriegt, in der die Leute sich wohlfühlen. Das sagt natürlich auch der Soziologe, der die Studie erstellt hat. Jeder Associate-Abgang kostet Geld. Er sagt auch, Mandanten achteten zunehmend auf Diversity und ESG. Ich bin mir mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt im Moment aktuell so stimmt, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Seine Handlungsempfehlungen für die Kanzleien sind breiter zu rekrutieren, also Scorecards zu vergeben, statt eben nur auf die Noten zu schauen, also einfach auch auf Fähigkeiten wie Resilienz zu gucken und so, Programme aufzusetzen für First-Generation-Juristen und halt den Führungsstil zu ändern, ne? Weniger Autorität, mehr Feedback, mehr Mentoring, mehr Leadership, so dass auch die Leute mitgenommen werden.
Ja, also ich muss sagen, ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt davon, dass das jetzt das Problem hauptsächlich bei den Kanzleien liegt oder ob man nicht da einfach früher einfach ein soziales Problem hat, nämlich wie wir eben schon sagten, an der Uni, dass Leute vielleicht auch schon einfach abbrechen, weil sie sich im Jurastudium in dem Milieu so fremd fühlen. Trotzdem heißt natürlich nicht, dass man das ganz leider nicht was auch für machen kann, um vielleicht ein paar mehr Leute zu sich zu locken, einfach aus Eigeninteresse natürlich auch. Aber ob das alles so funktioniert, bin ich mir nicht so sicher.
Aber der sozusagen Vorschlag, dass die Kanzleien zumindest als ein Player und als ein relativ finanzstarker Player von vielen ja dabei helfen könnten, Strukturen früher aufzubrechen, eben Studienprogramme aufzusetzen, Stipendien zu vergeben und sowas ja auch viele schon machen. Ja, das ist ja jetzt irgendwie kein völlig fernliegender Vorschlag und vielleicht könnten sie sich zumindest da insoweit einbringen. Die Links dazu packen wir euch alle in die Shownotes. Wir kommen jetzt nochmal zu etwas besseren Nachrichten. Es gibt einen neuen Wahltermin für die Wahlen der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts. Am 22. September, also nächste Woche Montag, soll der Wahlausschuss Sigrid Emmenegger billigen. 3 Tage später dann, am 25. soll der Bundestag wählen. Wir haben euch Frau Emmenegger ausführlicher vorgestellt in Folge 65, also die Nicht-Nachfolgerin, denn sie ist es ja nicht geworden, von Frau Kobrosius-Gersdorf, der Ersatz für Frau Kobrosius-Gersdorf sozusagen. In beiden Gremien braucht man auch in diesem Fall eine Zweidrittelmehrheit, also Wahlausschuss und dann im Plenum. Die Union hat ihre Zustimmung schon relativ deutlich gegeben. Das dürfte dieses Mal nicht das Problem sein. Ärger könnte es jetzt allenfalls noch mit den Linken und den Grünen geben. Deren Stimmen braucht man halt auch. Die monieren, wie auch schon beim ersten Wahlgang, dass sie nicht hinreichend eingebunden worden seien. Es wäre also theoretisch denkbar, wenn da jetzt nicht die Stimmen nicht kommen, dass der aktuelle BAG-Richter Günther Spinner, der von der CDU-CSU nominiert worden ist, nur mit AfD-Stimmen ins Amt kommen könnte. Da wäre also noch ein kleines Skandalpotenzial vorhanden. Deswegen lausche auf am Montag und am Donnerstag in der nächsten Woche.
Ja, und dann fällt mir eine schöne Überleitung ein, die eigentlich schon nahe liegt, weil es auch ums BFFG geht. Aber ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass die Popsängerin Dua Lipa, die wahrscheinlich auch die meisten kennen werden, einen Buchclub hat. Also die gibt Buchempfehlungen über ihre Website, glaube ich, oder über Instagram, ich bin mir nicht ganz sicher, und ist damit auch relativ bekannt inzwischen. Ich habe gedacht, das könnten wir hier auch mal machen.
Das finde ich super. Meinst du, Dua Lipa empfiehlt das neue Buch von Susanne Bär? Finde ich interessant.
Nee, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber das ist auf jeden Fall schon auch tiefere Literatur, aber vielleicht nicht unbedingt zum BFFG. Aber du hast schon gesagt, Susanne Bär hat eins geschrieben, nämlich Rote Linien.
Genau, also ich habe es noch nicht gelesen, Shame on Me, steht fest auf der Urlaubsliste. Das Buch von Susanne Bär ist gerade rausgekommen und darin erklärt die ehemalige Bundesverfassungsrichterin quasi aus dem Maschinenraum, wie man so in Karlsruhe arbeitet. Gibt ein interessantes Interview mit ihr dazu aus der Zeit, packen wir euch in die Shownotes.
Aber wir wollen da jetzt auch nicht nur Werbung für ihr Buch machen, sondern Susanne Bär hat ja auch seit dieser Woche ein neues Amt inne, nämlich Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Passt ja dann auch ganz gut, oder?
Das passt ehrlich gesagt ziemlich gut, finde ich. Bär war bis Anfang 2023 am Bundesverfassungsgericht. Jetzt übernimmt sie den DJB und sie will sich dort weiter für Gleichberechtigung einsetzen und klar gegen Diskriminierung auftreten, so hieß es in der Pressemitteilung. Das ist jetzt echt nicht überraschend, denn das macht sie seit langem, setzt sich für die Gleichstellung von Homosexuellen unter anderem ein. Die ist damals von den Grünen nominiert worden, ist auch eine bekennende Feministin und ist ja auch in diesem Zeichen sozusagen Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Uni in Berlin. Also eine überhaupt nicht überraschende Besetzung für die Spitze des Deutschen Juristinnenbundes, aber doch ziemlich prominent, muss ich sagen. Das ist schon ein ziemlicher Coup. Glückwunsch, lieber DJB.
Ja, und dann haben wir noch etwas für die meisten Leute vielleicht weniger spannende Kleinigkeit zu vermelden, aber für die es betrifft.
Es ist aber wichtig.
Und das sind sehr viele Unternehmen, ja genau. Der Data Act ist in Kraft und zwar seit dem 12. September. Also eine unmittelbar geltende EU-Verordnung, die jetzt dann ihre Wirkung entfaltet und die im Wesentlichen Regelungen für den Zugang zu und die Nutzung von Daten im EU-Binnenmarkt schafft. Man sollte sich vor Augen führen, Daten sind wahrscheinlich so die wertvollste Währung unserer Zeit, wenn man so will, und der Data Act.
Ich vermisse etwas irgendwie die Goldmetapher, aber okay.
Ja, normalerweise bin ich ja eigentlich für Metaphern bei uns zuständig, aber
absolut. Was ich aus Max Texten Metaphern rausstreiche, ihr ahnt es nicht.
Ja, was euch alles entgeht. Jedenfalls geht es bei dem Data Act darum, dass er so ein bisschen eine fairere Verteilung der Daten und faire Zugangsmöglichkeiten zu Daten ermöglichen soll, auch um den Wettbewerb zu fördern. Also nicht nur soziale Datengerechtigkeit, sondern ein besserer Datenwettbewerb. Dazu will man eben solche, wie so im Wirtschaftsjargon so schön heißt, Datensilos aufbrechen, Innovation fördern und einen fairen Wettbewerb einfach ermöglichen.
Was regelt der Data Act denn konkret?
Es geht vor allem um die Zugänglichkeit von Daten, also es geht vor allem auch dabei um vernetzte Produkte, also diese Smart Home Geräte zum Beispiel, aber auch um Fahrzeuge, die Daten erheben. Heutzutage läuft ja alles mit und über Daten. Viele Leute werden ja so ein Alexa-Gerät oder sowas zu Hause stehen haben oder von Google Home-Teil, was auch immer es da gibt. Jedenfalls müssen die Hersteller den Nutzerinnen und Nutzern in Zukunft einen direkten Zugriff auf diese Daten ermöglichen, soweit das technisch möglich ist, sonst müssen sie ihn zumindest auf Verlangen bereitstellen. Und die Nutzer können außerdem verlangen, dass ihre Daten an Dritte weitergegeben werden, wenn sie beispielsweise den Dienstleister wechseln. Und okay, das Ganze muss dann auch unentgeltlich und zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen erfolgen. Aber auch die Dritten, die die Daten erhalten, haben gewisse Pflichten. Sie dürfen damit auch nur im Rahmen der mit dem Nutzer getroffenen Vereinbarung arbeiten. Und dann gibt es noch eine Ausnahmeregelung für solche Gatekeeper, diese besonders mächtigen Digitalkonzerne. Die sind von der Datenweitergabe ausgeschlossen. Also man muss nicht auf deren Verlangen Daten an sie weitergeben, da man eben damit Wettbewerbsverzerrungen ja befördern könnte. Um diese ganzen Regeln durchzusetzen, die ich jetzt nur so ganz rudimentär hier ausgeführt habe, sieht der Data Act dann übrigens auch nennenswerte Bußgelder für Unternehmen vor, die sich eben nicht daran halten.
Also wenn die Daten jetzt dann einfacher auf dem Markt zirkulieren sollen, weil das heißt ja auch, ne, also Datenweitergabe bedeutet, da sind mehr Daten auf dem Markt unterwegs. Ist das denn keine Gefahr für den Datenschutz? Ich höre ansonsten doch immer nur Datenschutz in der EU.
Ja, also Datenschutz ist auf jeden Fall ein großes Thema im Zusammenhang mit dem Data Act. Der selber sieht aber auch vor, dass bei Konflikten etwa mit der DSGVO im Zweifel das Datenschutzrecht Vorrang genießen soll. Das heißt, es soll nicht gemindert werden durch die neuen Regelungen im Data Act. Darüber hinaus soll auch keine Bestimmung des Data Act so ausgelegt oder angewandt werden, dass das Recht auf den Schutz von personenbezogenen Daten oder auf Privatsphäre oder Vertraulichkeit der Kommunikation irgendwie abgeschwächt oder eingeschränkt wird.
Na herrlich, ich bin gespannt auf die Prozesse der kommenden Jahre.
Ja, genau, das klingt erstmal so einfach, aber es gibt natürlich auch ein paar Reibungspunkte zwischen Data Act und DSGVO. Etwa wenn zum Beispiel, das fand ich interessant, aus einem ursprünglich nicht personenbezogenen Datum dann durch nachträgliche Verknüpfung eben doch ein Personenbezug entsteht. Das kann ja auch immer sein, wenn Daten irgendwo neu wieder zusammengeführt werden. Also das macht es schon spannend und ich glaube auch, in Zukunft werden Datenschutzrechtler nicht unbedingt arbeitslos werden.
Davon bin ich zutiefst überzeugt. Könnte teuer werden, du hast es schon angesprochen. Wer kümmert sich denn drum, ob es teuer wird? Wer überwacht das denn?
Ja, das wird national gemacht nach dem Referentenentwurf der Bundesregierung, der noch aus Februar stammt, also noch von der alten Bundesregierung. Zur Umsetzung dieses Data Act soll das im Wesentlichen die Bundesnetzagentur machen. Die soll dann auch die Kooperation mit anderen zuständigen Fachbehörden leiten, soll Durchsetzungsbefugnisse und Vorschriften fürs Bußgeldverfahren etc. festlegen. Die Aufsicht über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Data Act hat allerdings dann die Bundesdatenschutzbeauftragte. So, und das Umsetzungsgesetz, das ich schon angesprochen habe, ich sagte, es ist ein Referentenentwurf, das ist nach wie vor nicht verabschiedet. Und deshalb macht die Industrie und mittlerweile so ein bisschen Alarm und sagt, wir hätten gerne mal jetzt klares Regelungskorsett hier. Unter anderem der Digitalverband Bitkom hochte nochmal kürzlich darauf, dass man sich bitte ranhält, dieses Gesetz zu verabschieden.
Das war's aber jetzt auch für diese Woche, oder Max?
Ja, ich glaube, wir sind durch. Dann darf ich heute mal sagen, was Hendrik sonst immer sagt, wenn ich dabei bin. Feedback, Lob, Kritik oder Themenvorschläge könnt ihr gerne an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de loswerden. Wir freuen uns und wir lesen das auch wirklich alles, möchte ich auch nochmal betonen an dieser Stelle.
Das finde ich sehr gut, dass du auch diesmal diese undankbare E-Mail-Adresse vorgelesen hast. Ich hasse das nämlich. So, und ich sage aber nochmal, dass ihr natürlich bitte nicht vergesst, Gerechtigkeit und Loseblatt auch zu abonnieren. Ihr wisst schon, das kleine Glöckchen oben rechts. Wir kommen jetzt wieder im Wochentakt. We're back. Die Sommerpause ist vorbei. Im politischen Berlin geht's wieder los. Und ab nächster Woche geht's auch in Karlsruhe und an den anderen wichtigen Gerichten wieder los. Und es wird richtig viel los sein. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Ciao.